HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg,
Jannik Suhr
und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Campinos Leidenschaft für die Musik und für den FC Liverpool. Drei der Hörbücher, die wir Ihnen heute vorstellen möchten, wurden auf die HR2 Hörbuchbestenliste vom April gewählt. Darunter ein Briefwechsel zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf und das Hörbuch für Kinder und Jugendliche. Da geht es heute um das echte Leben in den USA. Und wir beginnen mit einem Hörbuch, das von Volker Hage, Juror der HR2 Hörbuchbestenliste, auf der Aprilliste persönlich empfohlen wird. Es hat einen etwas komplizierten, aber auch ganz besonderen Titel, wie ich finde. Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Da hat man sofort ein Bild vor Augen. Es ist ein Hörbuch von Alena Schröder, geboren 1979. Sie hat Geschichte, Politikwissenschaft und Lateinamerikanistik in Berlin und San Diego studiert und arbeitet heute als freie Journalistin und Autorin in Berlin, unter anderem für die Brigitte und die Zeit. Sie ist Autorin mehrerer Sachbücher sowie fiktionaler Bücher und jetzt hat sie ihren ersten Roman geschrieben. Einen Roman mit diesem schon erwähnten Titel, Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Dorothee Meyer-Karweg, was bedeutet dieser Titel?
Na, das ist die Beschreibung von einem Bild, das eine sehr zentrale Rolle in diesem Roman spielt. Es ist ein Bild, das eventuell von Vermeer van Delft sein könnte und damit natürlich unendlich viel wert. Es gehörte Itzig Goldmann, einem jüdischen Kunsthändler aus Berlin, und ging in der Nazizeit verloren. Es geht in diesem Roman also um Fragen der Restitution von Bildern, die in der Zeit des Nationalsozialismus Juden gestohlen oder unter Wert verkauft werden mussten. Erzählt wird aber auch und vor allem die Geschichte einer Familie über drei Generationen anhand von drei Frauengestalten. Frauengestalten, die sich so über die übliche Frauenrolle hinwegsetzten. Da ist einmal Senta, die ist in der Zeit des Nationalsozialismus noch jung. Dann geht es um deren Tochter Evelyn, die ist in der Jetztzeit, lebt sie in einem Altenheim, war früher Ärztin. Und dann geht es noch um Evelyns Enkelin Hannah, 27 Jahre alt, die schreibt gerade ihre Doktorarbeit im Fach Literaturwissenschaft.
Also schon zwei unterschiedliche Themen. Wie fügt sich das zu einer Geschichte?
Das Ganze beginnt mit der Enkelin Hannah, die einmal in der Woche ihre Oma Evelyn im Altenheim besucht und dabei einen Brief entdeckt von einer israelischen Anwaltskanzlei. Und darin steht, Evelyn sei Erbin von einem Gemälde oder von mehreren Gemälden sogar aus dem Besitz des Kunsthändlers Goldmann, um dessen Restitution man sich bemühe. Motiv eines Bildes sei eben dieses Bild von Vermeer van Delft, also möglicherweise von ihm. Dieses Bild ist aber verschwunden. Oma Evelyn will nun mit der Vergangenheit und diesem jüdischen Zweig der Familie gar nichts zu tun haben, Hannah aber schon. Sie macht sich dann auf die Suche und erkundet dabei ihre Familiengeschichte.
Und was erfährt sie jetzt dabei? Also Familiengeschichte, das klingt immer so ein bisschen nach geheimnisvollen Dingen.
Ja, sie hat tatsächlich nicht besonders viel über ihre Vergangenheit, über ihre Vorfahren gewusst. Und sie erfährt nun, Evelyns Mutter Senta hatte sich scheiden lassen und der Mann bestand dann darauf, dass die Tochter Evelyn bei ihm bzw. seiner Schwester blieb. Also Evelyn wuchs dann bei der Tante auf, die war eine glühende Hitler-Anhängerin. Senta dagegen ging nach Berlin. Sie hatte immer ein schlechtes Gewissen ihrer Tochter gegenüber, liebte aber auch die Freiheit. Sie wurde dann Journalistin und heiratete Julius Goldmann und dessen Eltern waren eben diese jüdischen Kunsthändler. Die wurden in der Nazizeit deportiert und ermordet. Und vor der Flucht übergab der Schwiegervater der Senta den vermeintlichen Vermeer, doch der ging dann eben in den Kriegswirren verloren. Und Evelyn fühlte sich stets von ihrer Mutter Senta verlassen. Sie war dann interessanterweise später aber ähnlich zu ihrer eigenen Tochter Silvia, die sie dafür verantwortlich machte, dass sie, Evelyn, nicht so als Ärztin arbeiten konnte, wie sie wollte. Ihr Mann dagegen schon. Und Tochter Silvia wiederum bekommt ein Kind, eben diese Hannah, von einem verheirateten Mann und stirbt dann früh an Krebs. Das heißt, Hannas einzige Verwandte ist eigentlich diese Oma Evelyn.
Das heißt, wir haben hier einmal eine recht komplizierte Familiengeschichte vor uns. Sie wird erzählt anhand von Frauenfiguren und dabei wird die Zeitgeschichte aufgerollt und Fragen der Restitution erläutert. Wie fügt sich das jetzt zu einem spannenden Roman?
Ja, das ist nicht nur ein spannender, sondern ein sehr vielschichtiger Roman. Und dazu hören wir mal zwei Ausschnitte. Und zwar erstmal einen aus dem Jahr 1942. Da wird beschrieben, wie der Schwiegervater von Senta für die Nazis die letzten Besitztümer penibel aufschreiben muss, bevor er und seine Frau deportiert werden. Da hören wir mal rein. Es liest Julia Nachtmann.
Jetzt saß er am Küchentisch, den Füller in der Hand. Name, Geburtsdatum, Rasse, Zugehörigkeit, Anschrift. Größe, Lage und Ausstattung der Wohnung. 4,5 Zimmer, zweites OG, Badezimmer mit WC. Miete, Mietvertrag beifügen. Monatlich 125 Reichsmark, keine Untermieter. Keine im Haushalt lebenden Kinder. Flüssiges Vermögen. Sparkassenguthaben 987 Reichsmark 55. Keine Aktien, keine Anleihen, kein Schließfach. Keine Liegenschaften im In- oder Ausland, keine Unternehmensbeteiligungen. Eine Sterbeversicherung über 500 Reichsmark, Police anbei. Itzig fühlte die Gicht in seinen Fingern. Sogar seine Versicherungen wollten sie haben. Sich seinen Tod bezahlen lassen, den sie kaum erwarten konnten. Er hatte sein Leben lang gearbeitet, hatte es zu Wohlstand gebracht und nun war nichts mehr da. Nichts, was er seinem Sohn hätte vermachen können. Nichts, was er noch hätte verkaufen können, um die Miete zu bezahlen oder die Kohlen für den Winter oder ein paar zusätzliche Kartoffeln vom Schwarzmarkt, wenn die Lebensmittelmarken nicht reichten, was sie nie taten.
Da haben wir eine erste Passage und ich finde, das klingt unglaublich bedrückend und wird auch von Julia Nachtmann sehr klar, sehr nüchtern und sehr gut, wie ich finde, gelesen. Und ganz anders klingt sie, wenn sie eine Passage aus der Jetztzeit liest, wenn das Leben von Hannah beschrieben wird, dieser Doktorandin, die sich an den Doktorvater dann auch gewandt hat, ihn um einen väterlichen Rat fragt, wegen des Briefes der Anwaltskanzlei, sich dann aber furchtbar über sich selbst ärgert, da sie in diesen Doktorvater verliebt ist und gleichzeitig daran denkt, was das alles damit zu tun haben könnte, dass sie selbst ohne Vater aufgewachsen ist.
Väterlicher Rat. Väterlicher Rat. Wie eine Abrissbirne donnerte das in Hannas Magen umher, jedes Mal, wenn sie in der Nacht im Halbschlaf daran dachte. Herzlich willkommen in Hanna Borowskis Proseminar zum Thema, wie man sich nicht für eine Affäre mit einem älteren Mann empfiehlt. Heute sprechen wir über Daddy-Issues und wie uns ein leiblicher Vater, der nie etwas mit uns zu tun haben wollte, in unseren Liebesbeziehungen prägt. Wenn Sie, liebe Studierende, das Produkt einer heimlichen Affäre Ihrer Mutter mit einem verheirateten Mann sind, so wie ich, dann werden Sie schon früh in Ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, zu stören. Sie sind ein Kostenfaktor und das buchstäblich fleischgewordene schlechte Gewissen. Sie sind die Erinnerung an einen fatalen Fehler. Moment, das formuliere ich noch einmal präziser. Sie sind der fatale Fehler.
Und weiter heißt es dann?
Wenn Sie, liebe Studierende, nun als einigermaßen erwachsene Menschen Sex mit einem deutlich älteren Mann haben und Sie hätten gern, dass sich das noch einmal wiederholt, dann vermeiden Sie unbedingt das Wort väterlich. Denn dieser Mann möchte ja, wenn überhaupt, Ihr Liebhaber sein und kein Vaterersatz. Und beides geht nun mal nicht zusammen. Und wenn doch, oh Gott, das wäre schon ziemlich krank. Bitte suchen Sie sich einen Therapeuten und lesen Sie unbedingt den Reader, den ich Ihnen zusammenkopiert habe. Bis nächste Woche. Schönen Tag noch.
Ich finde das sehr witzig. Es ist ein ganz anderer Stil und auch eine ganz andere Sprechweise durch Julia Nachtmann, die ich hier wirklich ausdrücklich loben möchte als sehr versierte Interpretin von Hörbüchern, die sich immer sehr gut einfühlt in die Texte. Also ich bin froh, dass wir sie so in den vergangenen Monaten öfter in Hörbüchern gehört haben. Also es gibt noch andere witzige Stellen, beispielsweise wenn die Autorin einen Kommilitonen von Hannah beschreibt, der sich so ein bisschen ranschmeißt an die jüdische Community. Der will Hannah dann auch ständig in der Restitutionsfrage helfen, erhofft sich darüber aber auch einen Karrieresprung. Also das wird auch sehr schön und ironisch geschildert.
Also einerseits bedrückend, aber andererseits auch sehr witzig. Das heißt, der Roman, so wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, und seine Lesung hat Sie überzeugt.
Absolut, eine ganz große Entdeckung. Und da kann ich mich Volker Hage, also dem Juror der H2 Hörbuchbestenliste, nur anschließen, der dieses Hörbuch ja als persönlichen Tipp jetzt empfohlen hat. Und der schrieb, es sei sein liebstes Hörereignis seit langem, perspektivreich, historisch versiert, spannend und anschaulich zu Gehör gebracht, frei von Klischees, sprühend vor Einfällen und Überraschungen. Ja, und dem kann ich mich nur anschließen.
Ja, vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Eine klare Empfehlung. Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. So heißt das Hörbuch von Alena Schröder. Julia Nachtmann ist die Sprecherin. Es sind 2 MP3-CDs, knapp 11 Stunden Hörzeit, zum Preis von 22 Euro. Und erschienen ist das Hörbuch im Verlag Hörbuch Hamburg. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit. Yannick Suhr ist zu uns ins Studio gekommen. Er ist Praktikant hier bei uns in der Redaktion, macht gerade den Master im Fach Ästhetik an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und er ist Fußballfan und Fan der Toten Hosen. Und das passt wunderbar zu unserem nächsten Hörbuch. Denn es geht um ein Hörbuch von und mit Campino, dem Frontman der Düsseldorfer Band Die Toten Hosen. Und er ist nicht nur Musiker, sondern eben auch Fußballfan, glühender Fan des FC Liverpool. Deren Spiele verfolgt er regelmäßig. Ja, Yannick Suhr, was ist jetzt Anlass für dieses Hörbuch?
Der Anlass ist, dass der englische Fußballclub FC Liverpool zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder englischer Meister geworden ist. Das ist für den Fan Campino natürlich ein besonderes Ereignis, zumal er seit einigen Jahren mit Jürgen Klopp, dem deutschen Trainer des FC Liverpool, und dessen Familie befreundet ist. Er hat das Ganze also aus nächster Nähe verfolgt. Und das war der Anlass für ihn, über Liverpool und sein Fandasein zu schreiben. Das ist dann aber noch einmal deutlich umfangreicher geworden.
Was heißt deutlich umfangreicher?
Naja, das Hörbuch geht jetzt über 9 Stunden. Man hat also schon einiges zu tun. Das liegt daran, dass Campino, bürgerlich Andreas Frege, im Grunde eine Art Biografie daraus gemacht hat. Man muss dazu wissen, seine Mutter kommt aus England, ist nach dem Krieg nach Deutschland gezogen und hat dort Campinos Vater kennengelernt. Der Musiker hat entsprechend eine enge Beziehung zu England, war als Kind viel dort. Daher rührt auch die Liebe zum FC Liverpool. Auch musikalisch hat ihn England und die dortige Punkszene sehr geprägt. Ja, und von all dem berichtet er im Hörbuch dann ebenfalls.
Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Wie ist das Hörbuch aufgebaut?
Im Grunde gibt's 2 Handlungsstränge. Der eine dreht sich tatsächlich um den Fußball. Das ist vor allem Rückblick auf die Meistersaison 2019-2020. Campino erzählt dann, wie er die Spiele verfolgt hat. Zum Schluss geht's dann auch um den Corona-Lockdown. Da musste der Spielbetrieb ja kurzzeitig ruhen. Und am Ende wurde die Meisterschaft dann ohne Fans gefeiert. Und dann verknüpft er das alles mit Erinnerungen an besondere Erlebnisse der Vergangenheit. Da lernt man dann auch ziemlich viel über die Geschichte des FC Liverpools. Und eine kleine Anekdote habe ich jetzt schon mal mitgebracht. Das ist vom Anfang der Meistersaison. Da versucht Campino verzweifelt vor einem Konzert der Toten Hosen backstage noch ein Spiel auf seinem Tablet zu schauen. Gelesen ist das Ganze vom Autoren selbst.
Liverpool FC gegen Norwich City. Ich habe 3 Punkte fest eingeplant. Unsere Show beginnt glücklicherweise erst in 1,5 Stunden. Die Internetverbindung scheint stabil zu sein, obwohl wir hier mitten im Niemandsland sind. Trotzdem bekomme ich Probleme. Sky verweigert mir den Zugriff. Ein Infofenster poppt auf. Zu viele Geräte auf Sendung. Zu viele Geräte? Was soll die Scheiße? Richie? Ich rufe nach einem unserer Roadies, den ich in solchen Computerfragen für am versiertesten halte. Kein guter Moment für Richie. Er sitzt gerade im 50 Meter entfernten Catering-Zelt und muss sein geliebtes Chili con Carne im Stich lassen, das dampfend vor ihm steht. Widerwillig stapft er durch den Regen zu uns rüber und erreicht unseren Container mit der entsprechenden Ladung Matsch an den Schuhen. Verzweifelt erkläre ich ihm mein Problem. Er drückt ein paar Tasten, macht das Gerät aus und an und schaut dann mitleidig. Nichts zu machen, da kommst du nicht rein. Was gedenkst du jetzt zu tun? Frage ich knapp. Richie ist ratlos. Er versucht Zeit zu gewinnen. Wie jetzt? Naja, ich... Zu spät. Das war nicht das, was ich hören wollte. Was du jetzt zu tun gedenkst, schreie ich in einer Lautstärke, die ihm die Haare nach hinten fliegen lässt. Ich suche nach einer anderen Lösung, sagt Richie und bleibt locker. Er kennt mich.
Ja, zum Schluss klappt es dann doch noch, er kann das Spiel gucken. Diese Anekdoten sind dann auch ein kleiner Einblick in den Alltag der Toten Hosen. Und man merkt, Campino kann durchaus auch mit etwas Ironie auf sich und sein Fandasein blicken.
Sie haben vorhin von zwei Handlungssträngen gesprochen. Welches ist denn der zweite Handlungsstrang?
Der zweite handelt dann von Campinos Lebensgeschichte, insbesondere seine Kindheit und seine Jugend und eben seine Verbindung mit England. Dabei geht es auch viel um die Geschichte seiner Eltern. Zu denen hat er ja lange ein eher schwieriges Verhältnis. Und anlässlich dieser Arbeit hat er jetzt noch einmal etwas geforscht. Er hat Briefe gelesen, mit Verwandten gesprochen. Ich habe jetzt noch mal einen zweiten Ausschnitt mitgebracht. Da geht es darum, wie sich seine Mutter versucht hat, in Deutschland einzuleben.
Es war nicht nur die Angst vor einem erneuten Krieg, die dem jungen Paar zu schaffen machte. Sie fühlten sich auch von ihrer Umgebung oft nicht akzeptiert. Zwei Menschen aus noch kurz zuvor zutiefst verfeindeten Ländern mit unterschiedlicher Kultur und Mentalität, das wurde nicht nur von den eigenen Eltern und dem Rest der Verwandtschaft argwöhnisch beobachtet. In Berlin hätte man sich eine klassische deutsche Hausfrau als Schwiegertochter gewünscht, die weiß, wie man einen Gänsebraten vernünftig zubereitet. Und in Burnley war meine Großmutter traurig, ihre Tochter weit weg von zu Hause in einem anderen Land zu wissen. Meine Mutter gab sich große Mühe, das deutsche Leben anzunehmen und versuchte, sich so schnell wie möglich mit Bräuchen und Gewohnheiten vertraut zu machen. Doch selbst Ostern beobachtete sie mit Verwunderung. Wie die Deutschen dieses Fest feiern, war ihr fremd. Am Ostermorgen machen sie hier ein großes Getue um die Eier, schrieb sie an Molly. Die Kinder glauben, dass ein Osterhase für sie bunte Eier bringt, nach denen sie in Haus und Garten suchen müssen.
Ja, diese Unterschiede damals sind heute vielen ja gar nicht unbedingt bewusst. Campino berichtet auch von den Erfahrungen seines Vaters im Krieg. Das Ganze ist richtig ein Stück Zeitgeschichte. Und da bekommt das Hörbuch auch nochmal ganz andere Töne. Also es wird sehr ernst und sehr nachdenklich.
In diesem zweiten Ton klang er wirklich sehr zurückgenommen. Campino liest das Ganze ja selbst. Er ist natürlich kein professioneller Sprecher. Wie hat er Ihnen gefallen?
Also ich konnte Campino in Interviews und Reden schon immer gut zuhören. Und das hat sich jetzt beim Hörbuch auch bestätigt. Also er hat ja so eine etwas tiefe, raue Stimme, die mag ich sehr. Und letztendlich, es ist einfach seine Geschichte. Und das wird auch sehr lebendig jetzt beim Erzählen. Also da kann ich mir einfach keinen anderen Sprecher als ihn vorstellen.
Ja, jetzt ist er ja einmal der Fußballfan, aber er ist natürlich auch Musiker. Gibt es dann auch Musik auf dem Hörbuch?
Ja, tatsächlich. Es gibt insgesamt 6 Lieder auf der CD, gesungen von Campino und begleitet vom Gitarristen der Toten Hosen Kuddel. Das sind Songs, die für Campino eine besondere Bedeutung haben, beziehungsweise in irgendeiner Form mit Liverpool verbunden sind. Die werden dann zwischendurch einfach eingespielt. Da gibt es also jetzt keine größeren Kommentare zu den Hintergründen. Das erfährt man höchstens mal im eigentlichen Text. Aber es sind wirklich schöne Songs. Und das ist also auch nochmal eine Erweiterung zum Buch. Also für echte Hosenfans definitiv ein Grund, jetzt tatsächlich die CD zu kaufen.
Wem würden Sie das Hörbuch empfehlen? Also muss man jetzt eher Fußballfan sein oder doch eher Tote-Hosen-Fan?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Der Fußball nimmt schon den Hauptteil ein. Aber für Tote-Hosen-Fans und insbesondere für diejenigen, die sich für Campino und dessen Leben interessieren, ist das auf jeden Fall auch spannend. Ich bin ja nun Fußball interessiert und Campino-Fan, deswegen war es für mich wirklich trotz der Länge sehr kurzweilig und ich hatte viel Freude beim Hören. Also denen, deren Interesse ähnlich ist wie meins, denen kann ich das Hörbuch auf jeden Fall empfehlen.
Vielen Dank, Yannick Suhr. Wir sprachen über Campinos Hörbuch Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde. Campino selbst ist der Sprecher. Das ist eine MP3-CD, 9,5 Stunden Laufzeit zum Preis von 22 Euro. Erschienen ist das Hörbuch im Verlag Tacheles bei Ruf Music. Und wir kommen jetzt in der Hörbuchzeit in HR2 Kultur zu einem Hörbuch, das auf den 4. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste im April gewählt wurde. Dorothee Meyer-Karweg, 2019 ist bei Suhrkamp der Briefwechsel zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf erschienen. Unter dem Titel »Wir haben uns wirklich an allerhand gewöhnt«. Und unter dem gleichen Titel ist jetzt ein Hörbuch bei Random House Audio erschienen mit einer Auswahl der Briefe.
Ja, genau. Und diese Auswahl stammt von der Schauspielerin Sandra Quartflieg. Die hat übrigens schon mehrere Briefwechsel als Hörbücher herausgegeben. Sie spricht sie dann mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen ein, also beispielsweise mit Ulrich Tukur, mit Katharina Thalbach und nun eben mit Iris Berben.
Und wer schlüpft nun in welche Rolle?
Also Sandra Quartflieg liest die Briefe von Sarah Kirsch und Iris Berben die von Christa Wolf. Die beiden Schriftstellerinnen waren lang miteinander befreundet. Sie schrieben sich 30 Jahre lang Briefe. Sarah Kirsch war circa 6 Jahre jünger und die beiden lernten sich dann Anfang der 1960er Jahre kennen. Beide waren schon mit der Kultur- und Parteibürokratie damals in der DDR aneinander geraten. Christa Wolf wegen der Erzählung Der geteilte Himmel und Sarah Kirsch wegen des Gedichtes Quergestreiftes.
Und worum geht es in den Briefen?
Also die beiden tauschen sich über ihre Arbeit aus, ihre Familien, das Liebesleben, das gerade bei Sarah Kirsch sehr abwechslungsreich war, und über die Politik. Und mit dem Fall der Mauer endeten dann Freundschaft und Briefwechsel, nämlich die Gedanken über Politik und den Umgang mit der DDR, die waren dann einfach zu groß.
Hören wir doch mal einen Ausschnitt oder Ausschnitte daraus. Welche haben Sie denn ausgewählt?
Also als erstes mal ein Brief von Sarah Kirsch an Christa Wolf, und zwar aus dem Jahr 1974. Sarah Kirsch hatte gerade ihre langjährige Beziehung beendet, war nun neu verliebt, und zwar in den Westberliner Lyriker Christoph Meckel.
Alles in allem habe ich 7 Jahre ein rechtes Schwein geliebt. Oder einen armen Verrückten. Es beschämt mich, dass ich es nicht eher bemerkt habe. Aber Liebe macht eben wirklich blind. Und da schreibe ich jetzt nach allem, was ich schon in Briefen geschrieben habe. Eure armen Wolfsköpfe tun mir leid. Aber ich glaube, nun bin ich doch aufgewacht. Und dazu hat mir Christoph verholfen. Einfach indem ich sah, wie menschliche Beziehungen auch noch sein können. Er ist ganz lieb und sanft. Er wäre eine Maßarbeit für mich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie es war, als wir uns das erste Mal sahen. So ein Unmaß von Vertrautsein auf Vorschuss. Und dann stimmt eben alles wirklich, wie sie später bestätigte. Von ihm lasse ich mir stundenlang von Amerika und Frankreich erzählen und höre mit hungrigen Ohren zu. Naja, dass ich hier mehr oder weniger eingesperrt bin und fortwährend Sehnsucht nach irgendetwas entwickeln muss. Und wenn ich an meine Menschenrechte denke, wir haben uns wirklich an allerhand gewöhnt. Diesen Sommer zum Beispiel würde es mir gut tun, 2 Wochen in Frankreich zu sein. Aber ich darf nicht, obwohl ich was Schönes schreiben täte.
Da hörten wir Sandra Quartflieg, die Briefe von Sarah Kirsch liest. Also Sarah Kirsch durfte diesmal nicht weg, aber man muss natürlich schon sehen, dass sie als preisgekrönte Künstlerin und Mitglied des Vorstands des Schriftstellerverbandes der DDR privilegiert war. Dann aber unterzeichnete Sarah Kirsch aber 1976 eine Protesterklärung gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Und damit war es dann mit den Privilegien vorbei und sie siedelte dann 1977 über in die BRD.
Blieb denn die Brieffreundschaft zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf trotzdem bestehen?
Ja, erstmal schon, bis zur Wende. Da versuchte ja Christa Wolf dann noch mit einem Aufruf die Bürger dazu zu bewegen, zu bleiben und die DDR sozusagen neu aufzubauen. Das war ohne Erfolg, wie wir wissen. Die DDR-Bürger liefen ja in Scharen in den Westen und dann kam die Wende. Und dazu hören wir noch einen Brief von Christa Wolf.
Wenig wird bleiben. Nicht mal das Gartersleben Genetikinstitut, wie es scheint. Alles unrentabel. Die Leute hier haben Angst. Die großen Limousinen mit den früheren Besitzern fahren verächtlich über die schlechten mecklenburgischen Straßen und geben Anweisungen, womit die Gärten zu bepflanzen seien, wen von den Angestellten sie übernehmen werden, wen nicht. Sehr merkwürdig. Nun, zum Glück sind wir nicht mehr jung. Ich wollte dir nur einen Gruß senden. Morgen müssen wir noch mal für ein paar Tage in das schreckliche Berlin. Man weiß ja nicht, regiert der Bonner Kohl oder regieren ehemalige Stasi-Offiziere die künftige Regierung dieses gerade noch Staates? Mach's gut, Christa.
Tja, die Menschen, die mit den dicken Limousinen aus dem Westen durch den Osten fahren und sich den aneignen wollen, das muss wirklich sehr hart für Christa Wolf gewesen sein. Sie wollte immer bewahren und ausgleichen. Die temperamentvolle Sarah Kirsch dagegen greift Christa Wolf zur Wendezeit an. Sie habe sich zu sehr hinter die Denunzianten und Spitzel gestellt. Da werden ihre Briefe durchaus etwas harscher. Die beiden kamen dann wirklich gar nicht mehr richtig zusammen und im Hörbuch heißt es am Schluss:
Die in der Tat völlig unterschiedliche Bewertung der DDR und ihrer Protagonisten, einschließlich der eigenen Person nach der Zäsur 1989-90, zerriss das zu diesem Zeitpunkt bereits dünne Band zwischen uns. Von fern nahmen Sarah und ich die Publikationen der jeweils anderen Seite auch in den späteren Jahren zur Kenntnis. Ich schwieg, während Sarah weiterhin kurze, harte Kommentare abgab. 2010 musste ich mir im Deutschlandfunk noch anhören:
Hätte ich selbst einen Nationalpreis bekommen, hätte ich mich umbringen müssen. Denn wer den Nationalpreis hatte, der war eigentlich gleichgeschaltet.
Und diesen Nationalpreis hatte Christa Wolf ausgerechnet 1977 in der DDR erhalten, also kurz nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann im November 1976.
Also das klingt schon sehr hart von Sarah Kirsch. Mhm. Und ich muss jetzt aber trotzdem nochmal nachfragen, weil es geht ja um Briefe. Waren das jetzt ausschließlich Briefe, aus denen da vorgelesen wurde? Offensichtlich gibt es ja noch andere Texte von Christa Wolf.
Ja, also das war ein Text von Christa Wolf, den wir gerade gehört haben. Aber es bleibt unklar, woher dieser Text stammt. Sie schreibt da ja über Sarah Kirsch und nicht an sie. Mitunter gibt es auch Zwischentexte. Offensichtlich, sage ich mal, von Sandra Quartflieg selbst. Die werden dann auch gelesen von Iris Berben. Also da wird die Zuordnung nicht so ganz deutlich. Das finde ich ein kleines Manko. Und zur Wendezeit werden auch Personen angesprochen. Da bräuchte man schon ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, um den Streit der beiden besser verstehen zu können. Also das ist ein Makel dieser ansonsten wunderbaren Lesung. Also beide Schauspielerinnen finde ich von der Stimme her ganz bezaubernd. Und insgesamt ist es ja eine wirklich interessante Zusammenstellung.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns wirklich an allerhand gewöhnt, so heißt der Briefwechsel zwischen Christa Wolf und Sarah Kirsch. Die Sprecherinnen sind Iris Berben und Sandra Quartflieg. Es sind zwei CDs, 2 Stunden 41 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist das Hörbuch bei Random House Audio. Dieses Hörbuch kam, wie gesagt, im April auf den 4. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste. Auch das Kinder- und Jugendhörbuch, das wir Ihnen heute vorstellen möchten, steht auf der HR2 Hörbuchbestenliste vom April. Es wurde von der Jury auf den 3. Platz gewählt und heißt Hier im echten Leben. Es ist ein Hörbuch von Sarah Pennypacker. Sarah Pennypacker gehört zu den bekanntesten Kinderbuchautorinnen Nordamerikas. Sie wurde 1951 in Massachusetts geboren, wo sie auch heute noch lebt. Und ihre Bücher wurden vielfach ausgezeichnet. Dorothee Meyer-Karweg, worin führt uns diese Geschichte, die uns in das echte Leben führt oder ins das echte Leben verspricht?
Die Geschichte führt uns in einen Ort in den USA, wo der schüchterne Ware lebt. Er ist circa 11 Jahre alt. Ware ist so, ja, in sich gekehrt. Er braucht immer viel Ruhe zum Nachdenken und begeistert sich fürs Mittelalter, für Burgen und für ritterliche Kämpfe. Die Eltern sehen das ein bisschen kopfschüttelnd. Die sind von der Mentalität her vollkommen anders. Und sie machen sich Sorgen darüber, weil er immer so allein ist. Ware bemerkt das und wird dadurch immer trauriger, denn er denkt, mit ihm stimmt was nicht und er möchte so gern normales Kind sein, schafft das aber nicht. Und in der Geschichte geht es nun darum, wie er zu sich selbst findet und zu seinem Wesen steht.
Und was geschieht genau mit ihm?
Also Ware ist oft bei seiner Oma in deren alten Wohnanlage und da ist er auch sehr gerne, doch eines Tages fällt seine Oma hin und kommt ins Krankenhaus. Sie hat beide Hüften gebrochen und Ware sollte eigentlich bei ihr die Sommerferien verbringen. Das geht nun nicht mehr. Die Mutter meldet ihn stattdessen im Feriensommercamp der Gemeinde an, da sie und der Vater viele Überstunden im Sommer machen wollen. Sie wollen nämlich ihr Haus kaufen, in dem sie bislang zur Miete wohnen. Und Sommercamp bedeutet für Ware viele Kinder, keine Ruhe, nur Aktivitäten mit anderen. Und das ist für den Jungen der nackte Horror. Und da hören wir mal rein, wie er beim Feriencamp angemeldet wird. Gelesen wird die Geschichte von Julian Mehne.
Seine Mutter zog einen Scheck aus der Tasche und reichte ihn der Leiterin. Das ist für das komplette Sommerpaket, also auch die Wochenenden. Mrs. Sanchez notierte Sommer komplett hinter seinem Namen. So ähnlich könnte ein Richter, dachte Ware, vielleicht Strafmaß Tod unter ein Urteil schreiben. Du kannst kommen, wann du willst. Trag dich nur an der Tür immer gleich in die Liste ein, damit wir wissen, wie viele da sind. Oh, er kommt jeden, setzte seine Mutter an, doch die Leiterin war schon aufgesprungen, um ein Kind aus einer Mülltonne zu ziehen. Wie viel kostet das hier, Mom? Darüber muss sich ein Kind keine Sorgen machen. Ich mach mir keine Sorgen. Ich zahl dir das Doppelte, wenn du mich zu Hause bleiben lässt. Das war sein neues, kühnes Ich, das da gesprochen hatte. Schließlich hatte er gerade mal $46 in einer Schuhschachtel zu Hause, aber es war ein Akt der Verzweiflung. Ich muss zur Arbeit. Wir sehen uns beim Abendessen.
Tja, es hilft nichts. Er muss in dieses Sommercamp. Und dieser Satz, ich zahl dir das Doppelte, den fand ich wirklich ganz wunderbar, weil er so die ganze Verzweiflung dieses Jungen zeigt.
Ja, viele Kinder hätten sich jetzt gefreut, ne, dass sie fahren dürfen.
Ja.
Er nicht. Was erlebt er denn? Wird es denn so schlimm?
Naja, also Ware seilt sich einfach ab. Er geht einfach gar nicht hin, sondern nebenan hat er so eine halb abgerissene Kirche entdeckt. Und in seiner Fantasie ist es eine Burg und dort trifft er ein Mädchen, Jolene. Und dieses Mädchen pflanzt Papaya auf dem Trümmergrundstück an. Und diese Jolene ist ganz schön kratzbürstig und beharrt darauf, ihr Reich ist das Grundstück mit den Pflanzen und Ware darf nur die Kirchenruine betreten, seine Burg, nicht ihr Gartenreich. Allerdings braucht sie eine Verlängerung ihres Gartenschlauchs, um die Pflanzen bewässern zu können. Ihr eigener ist zu kurz. Ware bringt den Schlauch dann mit, denn er will ein altes Taufbecken füllen. Seine Idee ist nämlich, er will in diesem geweihten Wasser dann untertauchen, um ein neuer Mensch zu werden, also ein normaler Junge, der den Eltern endlich gefällt. Doch als er mit dem Schlauch ankommt, will Jolene ihn weiter nicht auf ihr Grundstück lassen und Ware ist sehr irritiert.
Aber unser Abkommen, weißt du nicht mehr? Ich bring dir einen Schlauch mit, wir verbinden die zwei miteinander und können sie beide benutzen. Jolene tippte sich mit einem erdigen Finger an die Lippen und verzog angestrengt das Gesicht. »Nee, so haben wir nicht gewettet«, sagte sie nach kurzem Nachdenken. »Unser Abkommen war, du bringst mir deinen Schlauch mit und ich schmeiß dich hier nicht raus. Hab ich ja auch nicht.« »Das ist unfair.« Ware hasste unfaires Verhalten aus tiefster Seele. Jolene fiel der Unterkiefer herunter. Sie sah auf amüsierte Weise überrascht aus. »Hä?« stieß sie aus und sah sich um. »Wo sind wir denn hier? In einem Wunderland, wo alles gerecht zugeht?« Sie ließ die Schultern sinken. »Oh, verdammt, nein! Das hier ist immer noch das echte Leben!« Sie griff wieder nach ihrer Kelle. Ware spürte, wie seine Kiefer sich verkrampften. »Das heißt, du hast ernsthaft vor, mich reinzulegen?« Jolene schlug sich mit einer Hand auf die Brust, als wäre sie zutiefst gekränkt. »Natürlich nicht. Wir machen einfach einen neuen Vertrag, das ist alles. Du hebst mir heute einen neuen Graben aus und ich lass dich meinen Schlauch benutzen.« Mit einem strahlenden Lächeln zeigte sie auf einen Spaten, der am Zaun lehnte. Ware hob das Kinn und schob die Brust vor, als wäre er nicht das allerpeinlichste Kind der Welt. »Na gut«, räumte er kühn ein. Aber zum neuen Abkommen gehört auch dies. Keine Grenze mehr.
Abkommen. Werden die beiden denn trotzdem Freunde am Ende?
Ja, das werden sie. Das dauert aber relativ lange. Sie sind einfach zu unterschiedlich. Ware ist der Träumer und diese Jolene, die ist halt voll verwurzelt im echten Leben. Sie hat nämlich schon viele Enttäuschungen in diesem Leben erlebt. Es zeigt sich auch, sie braucht das Geld aus dem Verkauf von diesen Papaya, da sie bei ihrer Tante wohnt, die trinkt, und die beiden sind ständig von Obdachlosigkeit bedroht.
Und was wird aus Ware?
Naja, Ware ist ja so kurz vor der Pubertät, also in der Umbruchphase, und er lernt so zu sich und seinem Wesen zu stehen. Er lebt seine Träume von der Burg und von der Ritterlichkeit erstmal aus und dazu trägt dann auch bei, dass sein Onkel ihm eine alte Kamera schenkt, mit der er sein Reich filmen kann und das, was er dort mit Jolene erlebt. Und dann kommt noch ein Konflikt dazu, nämlich das Kirchengelände soll versteigert werden, um dort ein Einkaufszentrum oder Häuser auch zu bauen. Und Ware beschließt dann, wie ein Ritter gegen diese Ungerechtigkeit sich aufzulehnen und für das Paradies zu kämpfen.
Gelingt das denn?
Na, ich sag mal, das ist die Stärke dieses Kinderromans, dass er nicht zu unrealistisch ist. Ware kann aber seiner Freundin Jolene auf andere Weise helfen. Also der Roman geht schon versöhnlich aus.
Julian Mehne liest das Hörbuch. Wir haben ihn eben ja auch schon zweimal gehört. Das Ganze geht über 6 Stunden. Was für einen Eindruck haben Sie von ihm über die ganze Strecke?
Ja, ich finde schon, dass er eine angenehme Stimme hat, der man grundsätzlich gern zuhört. Also er fühlt sich auch gut in diesen Ware ein, aber auch in diese kratzbürstige Jolene. Ich finde es aber auch gut, dass er eher zurückhaltend liest, also nicht überdreht, er überzeichnet die Charaktere nicht. Und das macht es dann auch für Erwachsene leichter, mit zuzuhören. Also insgesamt finde ich, es ist eine sehr gute Lesung.
Also auch eine klare Empfehlung.
Ja, absolut. Eine schöne Geschichte über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten des Andersseins, die man einfach auch mehrfach hören kann. Also ich habe am Schluss der Geschichte vorne nochmal reingehört. Man lernt auch dabei viel über das Leben in den USA, wo man ja sehr viel leichter in die Obdachlosigkeit geraten kann als hier bei uns. Da steckt also eine ganze Menge drin. Also vieles, was ich hier gar nicht so alles erzählen kann. Also eine ganz klare Empfehlung.
Hier im echten Leben, so heißt das Hörbuch von Sarah Pennypacker, übersetzt von Birgit Kollmann. Julian Mehne ist der Sprecher. Es ist eine MP3-CD, 6 Stunden, 12 Minuten Laufzeit zu Preis von knapp 17 Euro. Und empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren. Erschienen bei Sauerländer Audio im Verlag Argon. Das Hörbuch kam im April auf den 3. Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder und Jugendliche. Wir verabschieden uns für heute. Am Mikrofon waren
Dorothee Meyer-Karweg,
Jannik Suhr
und Christiane Hillebrand. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.